Nur Golf auf meinsportradio.de.
Wir starten unsere Nur-Golf-Ausgabe heute mit dem Rückblick auf die Porsche European Open 2017 in Hamburg. 4 Tage lang hat uns dieses Turnier in Atem gehalten und nicht nur über die 72 Löcher, sondern es ging ja noch über 2 Extralöcher. An deren Ende war dann Jordan Smith der strahlende Sieger. Der konnte Alexander Levy, den Titelverteidiger, entthronen, ihm im Stechen letztlich den Sieg bei der Porsche European Open 2017 entreißen. In Hamburg also der Premierensieger. Neuer Platz, neuer Sieger und nicht nur bei diesem Turnier, sondern insgesamt auf der European Tour. Jordan Smith meldet sich zum ersten Mal als Sieger auf der European Tour. Zu Wort. Wir blicken zurück mit unserem Kollegen Robin Bulitz von golfpost.de. Hallo Robin.
Hallo.
Du warst genau wie wir hier 4 Tage vor Ort, hast mitgezittert, hast richtig. Vor allen Dingen auch hinten raus noch richtig Arbeit gehabt, weil es eben ein Stechen gab. Musst du noch ein bisschen umarbeiten, denn eigentlich sah ja Alexander Levy wie der sichere Sieger aus.
Richtig, ja, wenn wir online natürlich unterwegs sind, ist das immer alles zeitnah aktuell. Dementsprechend ist so ein Stechen immer für uns sehr brisant, aber es ist einfach fantastisch aus meiner Sicht für die Zuschauer. Das hat dieses Turnier verdient, nachdem es vom Regen und vom Wetter so arg gebeutelt war, dass jetzt am Finaltag nochmal so eine Spannung aufkommt. Der Titelverteidiger kämpft mit um den Sieg, ist vorne mit dabei, hat die Chance am ersten Extraloch aus unter einem Meter das Birdie zu spielen, den Sieg erneut zu holen hier vor den Toren Hamburgs. Und dann lippt der Ball aus und Jordan Smith bekommt die 2. Chance. Beide verfehlen das Fairway. Und der Schlag von Jordan Smith aus dem Rough ins Vorgrün mit dem 5er-Holz, sensationell, meiner Meinung nach. So ein Schlag, so ein Mut aus der Situation, aus dieser Lage hat den Sieg definitiv verdient. Und dass dieser Junge Großes erreichen kann, das haben viele schon behauptet, als er letztes Jahr die Road to Oman gewonnen hat, die Finalserie der Challenge Tour, und in diesem Jahr in den Start gegangen ist. Und jetzt hat er bewiesen, dass er auch in einem Spitzenfeld auf der European Tour absolut konkurrenzfähig ist. Und er hat heute vor allem Dingen im Stechen Nervenstärke bewiesen.
Ja, das hat er in der Tat. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat mit seinem Caddy ganz gut diese Strategie abgesteckt für die letzte Runde, hat sich auch von guten Schlägen zwischendurch von Alexander Levy gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch nicht davon, dass Levy ja im Grunde vor dem Stechen schon Matchball hatte.
Absolut. Levy hat die bessere Runde gespielt, die bessere Finalrunde und hatte das Momentum auf seiner Seite. Er hat die 15 in Birdie gespielt, er hat die 16 in Birdie gespielt, diese beiden unglaublich langen Löcher. Er hat dann der 17 souverän das Paar gespielt. Er hat dann auf Sicherheit gespielt an der 18 und vorgelegt. Aber Jordan Smith wurde am Ende dann einfach für seinen Mut belohnt, muss man einfach sagen. Er hat die 18 im normalen Durchgang angegriffen mit dem zweiten Schlag. Er hat es auf dem ersten Extraloch angegriffen. Er hat es auf dem zweiten Extraloch angegriffen. Die ganze Zeit die 18 befeuert mit dem Holz und sensationell natürlich erstmal in das Stechen reingerettet. Damit ist er gerade mal erst einen unter Par gegangen für den Tag, weil seine Runde, wie gesagt, nicht so voller Highlights war.
Ja, das
dementsprechend diese letzten 3 Löcher, die er gespielt hat, 3x18, das fand ich wirklich beeindruckend, da volles Risiko zu gehen. Und da merkt man, der Junge kommt gerade, der ist hungrig, der hat Bock.
71 heute gespielt, 3 Bogies sind ihm unterlaufen auf dieser Runde. Gestern bogeyfrei geblieben, sich damit nochmal in Führung gespielt, lag mit 2 Schlägen vor der Runde in Führung. Nach einem Loch hatte er 3 Schläge Vorsprung, plötzlich lag er einen hinten. Also das war auch ein Auf und Ab sowieso ja heute in diesem sehr, sehr engen Leaderboard dann auf der letzten Runde.
Definitiv. Auf einmal spielte sich der junge Mann aus Bangladesch noch in den Fokus. Er war gestern natürlich schon ein wenig in den Fokus gerückt, der Sidiku Rahman, aber den hatte niemand auf dem Zettel im Endeffekt. Der hatte sich oben dran gespielt, hatte dann unglücklich an der 17 oder 18, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das Wasser gefunden, konnte da sensationell das Paar noch retten, aber da hat er natürlich sozusagen einen Schlag liegen lassen, weil auf einem dieser Löcher 15, 16, 17, 18, da muss ein Birdie fallen. Ja. Und das war ja für ihn dann nicht mehr machbar, so dass er für Jordan Smith und Alex Levy einfach die Bühne bereitet hat für dieses grandiose, spannende, nervenaufreibende Finale.
Und die beiden, die absolut strahlenden Helden dieses Turniers. Sidiku Rahman, für mich sowas wie der Sieger der Herzen, aber den habe ich auch ein bisschen in mein Herz geschlossen. Er hat nicht die Länge für diesen Platz, aber er hat das Spiel hinten raus eben mit dem kurzen Spiel da doch noch einiges an Boden gut zu machen.
Absolut, und blitzsaubere Runde hinten raus. da kann man nichts gegen sagen. Wem ich genau so eine Runde gegönnt hätte, blitzsauber, wonach es lange, lange, lange aussah, war Alex Knappe.
Oh ja, der Deutsche.
Das war bis Loch 6, also die Frontline, das war sein 13. Loch, beziehungsweise sein 15. Loch dann. Da war er unterwegs, das war der Wahnsinn. Er lag 7 Schläge unter Par, hatte sich auf 10 untergespielt, war zwischenzeitig seine beste Positionierung war geteilter Dritter. Ja. Und ich bin zu Alexander Knappe gestoßen, als er auf der 5 stand, 7 unter Par lag, 10 unter für das Turnier. Dort hatte er dann seinen Abschlag rechts vom Grün platziert auf dem Par 3, hat sensationell gerettet, hätte seine Annäherung fast noch eingechippt, wäre damit auf 11 untergegangen, aber im Interview nachher, das ich mit ihm geführt habe, hat Alex Knappe gesagt, nach der 5, als er das Par gerettet hat, hat er aufs Leaderboard geschaut und gesehen, oh, ich könnte gewinnen, aber ich brauche noch mindestens 4 Birdies. Ja. Dementsprechend ging er voller Attacke, hat leider den Ball in den Fairway-Bunker gesliced auf Loch 6 und von dort aus diesem steinigen Fairway-Bunker die Fahne angegriffen. Mhm. Und Loch 6, hat er im Nachgang gesagt, hat er die ganze Woche über, wenn er auf dem Fairway lag, die Fahne nicht angegriffen, weil es einfach das schwierigste Loch auf der Frontline ist. Und jetzt dachte er einfach, er muss. Und er begründete das einfach damit, weil er ist jemand, der immer auf Angriff spielt in solchen Situationen. Aber er hat auch dazu gelernt, wie er mir verraten hat, sowas würde er in Zukunft nicht mehr machen aus dieser Situation. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich eine sensationelle Runde, die er da abgeliefert hat. Es ist seine beste Runde. Und was ich wirklich stark finde an Alex Knappes Vorstellung, er ist ja auch bester Deutscher geworden, er hat den Cut ja ganz knapp geschafft.
Ja, hat sich reingezittert.
Er hat sich da reingezittert, er hat sich gesteigert von Tag zu Tag und hat wirklich gutes Golf abgeliefert und er hat gemerkt für sich, glaube ich, dass er in der Lage ist, auf der European Tour ganz vorne mitzuspielen. Er muss ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen mehr bedacht spielen in solchen Situationen und dann besteht für Alex Knappe meiner Meinung nach die Chance, ein European Tour Turnier zu gewinnen, weil er ist genau zusammen mit Jordan Smith auch hochgekommen diese Saison.
Ja,
warum nicht auch Alex Knappe noch diese Saison?
Also werden wir ihm natürlich weiter die Daumen drücken und natürlich auch seinen Weg weiter verfolgen. Wer die beste Runde des Tages heute gespielt hat, das war der Finne Mikko Ilonen. Der ist am Ende geteilter Achter geworden, aber der hat ja sensationelle Werte. Kein Bogey, aber dafür 7 Birdies und das ist ein neuer Platzrekord.
Die 7 unter ist die beste Turnierrunde. Hm? Platzrekord wusste ich nicht.
Zumindest jetzt bei einem European
Tour Turnier. Es ist definitiv die beste Turnierrunde. Vor allen Dingen, er hat gezeigt, was auf der Frontline halt möglich war, was wir die ganze Woche gesehen haben. Er hat einfach 5 Birdies auf der Frontline gespielt, 4 davon am Stück. Das ist natürlich ein Lauf. Wenn ein Profi so einen Lauf findet, dann kann ganz schnell ziemlich viel passieren. Und dementsprechend, also 7 unter Par, sensationelle Leistung, hat einfach an den ersten drei Tagen nicht genug abgeliefert. Aber wird sicherlich mit breiter Brust ins nächste Turnier gehen.
Völlig zu Recht. Zu Alexander Knappe können wir nochmal sagen, geteilter 12. Also auch eine wirklich sehr, sehr gute Platzierung. Und wenn man da mal schaut, mit wem man da schlaggleich platziert ist, Stephen Gallagher mit Charles Schwartzel, einem der Headliner bei diesem Turnier, der absolut nicht enttäuscht hat.
Nein, Charles Schwartzel hat vor allen Dingen jetzt auch in der Finalrunde, er hat zwar nur einen 69 gespielt in der Finalrunde, lag zwischenzeitlich aber auch schon 5 oder 6 unter Par auf der Finalrunde. Also der hat sich auch selber nochmal gesagt, ich bin hier der Headliner, einer der Headliner, ich will hier nochmal zeigen, dass die Jungs mich nicht ohne Grund hier nach Deutschland geholt haben und ich nicht ohne Grund Major-Sieger bin. Ja. Der hat sich ordentlich verabschiedet und eine starke Vorstellung gezeigt.
Absolut. Sebastian Heisele auch eine starke Vorstellung. Geteilter 16. -7. Insgesamt heute nochmal eine -2 gespielt.
Eine super Vorstellung. Er hat am Wochenende, das hat er mir gestern schon gesagt nach seiner Runde, er hat am Wochenende nochmal richtig dran gezogen, Gas gegeben und wollte unbedingt sich hier nochmal richtig gut präsentieren, nachdem die ersten beiden Tage auch eher so, naja, vor sich hingedümpelt sind. Er hat sicher den Cut geschafft, aber er wollte dann am Wochenende einfach nochmal Vollgas geben. Das hat er in beeindruckender Manier gemacht. Und ich meine, es ist sogar seine beste Saisonplatzierung von Sebastian Heisele in dieser Saison. Und Alexander Knappe, Sebastian Heisele, beide hochgekommen von der Challenge Tour, jetzt auf die European Tour. Diese beiden Ergebnisse jetzt Mitte der Saison mit Blick auf das Race to Dubai, mit Blick, dass die Saison auch schneller als wir erwarten schon wieder zu Ende ist. Super wichtige Platzierungen für den Erhalt der Tourkarte, weil sie müssen alle drum kämpfen. Und Marcel Sieben, Maximilian Kiefer, das sind Spieler, die können das, die kriegen das hin. Aber Alex Knappe, Sebastian Heisele, frisch hier auf der European Tour angekommen, für die sind solche Ergebnisse in der Heimat enorm wichtig, um sich Selbstvertrauen zu holen, um dann die European Tour-Karte zu behalten.
Zu Sieben und Kiefer kommen wir gleich nochmal. Erstmal noch vielleicht zu Patrick Reed, geteilter 19., weil du eben was von Vollgas am Wochenende sagtest. Der ist vor dem Turnier schon Vollgas gegangen, ist mit einem Auto des Sponsors hier schon ein bisschen auf den Autobahnen unterwegs gewesen. Auch einer, der schnelle Autos natürlich liebt, hat aber auch für einige Highlights auf diesem Turnier gesorgt. Zum Beispiel in der zweiten Runde, die ja dann auf den dritten Tag mit ausgedehnt wurde, wo er an der 18 dann dieses Albatros spielte, wo es leider keine Bilder gibt.
Es ist unglaublich. Dieses Turnier kauft natürlich Spieler ein. Da brauchen wir gar nicht drüber zu lügen, dass diese Spieler Geld dafür bekommen, dass sie hier an den Start gehen. Das ist einfach so. Das wird auch offen kommuniziert. Das weiß jeder. Und dann spielt er in einem Flight mit dem Vorjahressieger Alexander Levy. Und lass mich lügen, wer war noch bei Patrick Reed an den ersten beiden Tagen mit in einem Flight? Es waren Patrick Reed, Alexander Levy und Charles Schwartzel. Charles Schwartzel, tatsächlich. Genau. Ja. Also ja. Die drei der absoluten Headliner. Und aus Amerika reingekommen, aus Südafrika, Major-Sieger. Und dann schafft es schaffen die Kameras nicht, einen dieser Schläge einzufangen. Es muss doch grundsätzlich 18 Loch mindestens jemand dabei sein. Eigentlich bei schon. So einem sensationellen Flight.
Zumindest für Highlights, ja.
Es ist natürlich ärgerlich, aber es war natürlich sensationell, ja. Die Gespräche, die Interviews mit ihm danach zu hören. Es war das erste Albatros, das erste Double Eagle, wie die Amerikaner sagen, seiner Karriere. Und ich glaube, er wird diese Runde niemals vergessen und diesen Schlag und damit auch Hamburg und Deutschland und die Porsche European Open.
Definitiv nicht. Wenn wir hier gerade aufzeichnen für Nur Golf, hört ihr noch, wie der Sieger hier gerade durch den Presseraum geführt wird. Der neue Mann Smith, der sich hochgespielt hat auf die European Tour und seinen ersten Titel geholt hat. Wir müssen noch über Jimmy Walker kurz sprechen. Auch der hat nicht enttäuscht am Wochenende nochmal mit einer -3 nochmal für Furore gesorgt. Aber Marcel Sieben, über den müssen wir natürlich sprechen. Der wollte hier am Wochenende Spaß haben. Er wollte eigentlich auch was in Richtung Tourkarte machen. Er hat Spaß gehabt, er hat auch was getan, er hat auch was gewonnen. Zwar jetzt nicht unbedingt viele Punkte im Race to Dubai, aber den Porsche für das Hole-in-One an der 17.
Das Hole-in-One war natürlich sensationell. Da wurde super viel drüber gesprochen, geredet. Jeder hat es, glaube ich, inzwischen schon gesehen. Es ist einfach eine absolute Marcel-Sieben-Woche gewesen. Wenn wir uns seine Scorekarten angucken, er hat gestern ein Hole-in-One auf Loch 17 gespielt und legt in der Finalrunde doch allen Ernstes ein Doppelbogey am gleichen Loch nach.
Aber eine ganz andere Fahnenposition, das
eine ganz andere Fahnenposition, natürlich, aber trotzdem, das ist Marcel-Sieben in den letzten Wochen.
Das stimmt.
Er spielt sensationelle Ergebnisse, aber kann auch mit einem Loch oder einem Schlag ziemlich schnell alles wieder eskalieren lassen. Aber ich glaube, Marcel Sieben heute die Finalrunde +4. Sehr ärgerlich, ja. Aber wenn du dein 400. Turnier spielst, deine Frau an der Tasche hast, an der 17. Hole-in-One schlägst, und zwar so eins, das nicht alle Tage zustande kommt. Wir sehen auf den Touren häufig Hole-in-Ones. Die fallen, indem die Bälle ins Loch rollen. Das war ein Hole-in-One. Das ist die Wahrscheinlichkeit ja noch viel geringer.
Es war gestopft
von oben direkt ins Loch hinein. Dann gewinnst du diesen Porsche. Ja. Ich glaube, dass Marcel Sieben gestern nach der Runde einfach so aufgekratzt war, dass vielleicht nicht viel Schlaf zustande gekommen ist etc. und er heute dann einfach nicht mehr so diesen Fokus hatte und das hat einfach so ein bisschen hat auslaufen lassen.
Was sagt sein Sponsor mit dem Stern dazu?
Er hat den Wagen ja freundlicherweise an seine Frau weitergegeben. Ah, okay. Das hat er auf der Pressekonferenz dann noch angekündigt, bekannt gegeben und dementsprechend, glaube ich, kann auch sein Sponsor ganz gut damit leben.
Er ist ja auch auf dem Foto dann mit dem entsprechenden Logo dann
ganz genau
zu sehen. Also Maximilian Kiefer geteilter 47. Marcel Sieben geteilter 60. Hinrich Akenau auch zum Schluss mit einer +3 runtergegangen, noch aber auch für ihn ein schönes Ergebnis, überhaupt das Wochenende erreicht zu haben und dort so lange mitgespielt zu haben.
Er hat das Wochenende erreicht, das war das Erste, was zählt, das war das Ziel. Am Wochenende wurde der Druck größer. Die Spieler, die länger auf der European Tour sind, die können dann natürlich noch mal 3-4 Schippen draufpacken am Wochenende, wenn es um die Wurst geht. Das kann Hinrich Akenau vielleicht noch nicht, aber wir können uns darauf freuen, weil ich bin mir sicher, er hat jetzt 2 Siege auf der Pro Golf Tour. Es fehlt ihm nur noch ein dritter Sieg, um direkt aufzusteigen auf die Challenge Tour. Da kann er sich beweisen, da kann er sich die Hörner abstoßen, da misst er sich mit richtig guten Spielern und Hinrich Akenau, wenn nicht alles schief laufen sollte, kann den Weg auf die European Tour finden und da dürfen wir uns auf ihn freuen.
Und da haben wir ja schon einige gesehen, die von der Challenge Tour gekommen sind und auf der European Tour dann auch gleich mitmischen können. Also das ist ein super Sprungbrett, das haben wir auch im Live-Kommentar mit unserem Kollegen David Entwistle von Red Golf in Hamburg besprochen. Ja, also ein Turnier, was zu Ende geht, ein strahlender Sieger, ein wirklich stimmungsvolles Turnier, was alles gesehen hat, tolles Golf, schwieriges Wetter, gut präparierte Plätze, was man auch sagen muss, trotz der Bedingungen, alles, bis auf den Parkplatz vielleicht, aber alles ganz gut wieder in Schuss gekriegt. Die Golfer haben perfekte Bedingungen eigentlich vorgefunden.
Absolut. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig beeindruckt, wie viel Golf wir gesehen haben. Das hätte ich nicht erwartet bei den Wetterbedingungen, die hier am Anfang der Woche vorgeherrscht haben, im Laufe dieser Woche, im Laufe des Turniers noch, dass sie das so blitzsauber über die Bühne gekriegt haben. Ich glaube, um 16.30 Uhr ist der Putt gefallen zum Sieg, so um den Dreh. Ja. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, als dieses Turnier am Donnerstag losging und der Platz ziemlich viel Wasser gekriegt hatte. Ich muss sagen, der Platz hat mich beeindruckt, wie viel Wasser er wegstecken kann. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf nächstes Jahr, wenn das Wetter vielleicht hält. Lass uns hoffen darauf, weil dann sehen wir diesen Platz in einem ganz anderen Zustand und dann können wir uns sicher sein, wird der Score nicht so aussehen, wie er jetzt aussieht, weil wenn der Platz bretthart ist, blank gebügelt, der Wind vielleicht hier ein bisschen drüber pfeift, die Grüns wesentlich schneller nochmal sind, eine Nummer, dann wird der Platz noch mehr seine Zähne zeigen.
Das grüne Monster zeigt seine Zähne ganz und genau. Charles Schwartzel hat ja schon gesagt, wenn es hier trocken ist und eigentlich kein Regen, wo auch die Wochen vorher gefallen ist, dann ist dieser Platz eigentlich fast unspielbar und dann möchte ich auch mal sehen, wie sich die Profis dann im nächsten Jahr hier durchsetzen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Porsche European Open dann 2018. Das war 2017, da waren wir live vor Ort von meinsportradio.de. Die Kollegen von Golfpost waren auch da. Wir haben zusammen wieder schöne Stunden hier auch in der Kabine verbracht und jetzt auch dieses Highlight-Gespräch noch geführt. Robin Bulitz von golfpost.de, vielen Dank und wir sehen uns.
Ja, Malte, ich freue mich drauf und wir werden die nächsten Turniere hoffe ich auch zusammen begleiten.
Und das war es noch nicht bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de, denn es gab ja auch noch auf der PGA Tour was zu berichten und auf der Senior Tour bei der European Tour beziehungsweise bei der Senior Open, denn dort hat Bernhard Langer noch abgeräumt. Das gibt's gleich dann noch mit der Kollegin Desiree Wolf hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Den Sieger von Hamburg, den haben wir ausführlich gewürdigt hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de, eben zusammen mit dem Kollegen Robin Bulitz von golfpost.de. Jetzt kommen wir zu Bernhard Langer. Über den müssen wir auch sprechen. Gestern in der Live-Übertragung bei der Porsche European Open haben wir es euch live vermelden können. Bernhard Langer gewinnt die Senior Open mit 3 Schlägen Vorsprung vor Corey Pavin und sichert sich seinen 10. Major-Titel bei den Senioren. Bernhard Langer wieder zugeschlagen, Anfang der Woche noch erkältet gewesen, gestern dann aber wieder im Vollbesitz seiner Kräfte offenbar und da hat er gewonnen, den 10. Major-Titel. Der Rekord ist ihm nicht mehr zu nehmen, er ist der alleinige Mann, der auf der Senior-Tour so viele Titel eingesammelt hat und bei uns ist unsere Kollegin Desiree Wolf, unsere Expertin hier bei Nur Golf. Desiree, der Mann ist einfach Wahnsinn, wir können es nicht oft genug sagen.
Ja, das ist, wir wiederholen uns natürlich, aber er gewinnt halt auch einfach ein Ding nach dem anderen und auch ein Major nach dem anderen. Also speziell das 10. Major zu gewinnen ist ja eh schon ein Rekord, aber dass er das 5. in den letzten 10 Majors gewonnen hat, also er hat die Hälfte aller Majors seit den letzten 10 Majors gewonnen, ist natürlich schon eine Riesenleistung. Und seine Erkältung, die er da hatte, und das waren ja wirklich schwierige Wetterbedingungen in der Woche, also er hat selbst durchaus gesagt, dass er war nicht bei 100%, also das war wieder mal für den Rest der Welt nicht spürbar.
Er ist einfach auch so kritisch mit sich selbst, vor allen Dingen nach der dritten Runde, eine 65, also wenn er da nicht bei 100% ist, weiß ich aber auch nicht.
Ja, keine Ahnung, wie man sich fühlt, ist ja immer dann nochmal eine ganz andere Sache, aber ob jetzt Bernhard Langer erkältet ist oder nicht, er spielt halt einfach seine Scores und hat ja fast noch durchaus bedauernd auch noch gemeint, naja, hätten ja nicht nur drei, sondern auch vier Majors dieses Jahr werden können, wenn ich da eben nicht dann noch so ein bisschen eingebrochen wäre beim Senior Players Championship. Mhm. Also das ist halt schon eine Riesenstatistik, die er hat, und auch wirklich in diesen schwierigen Bedingungen, die da in diesem Royal Perth Call waren, hat er sich da durchgesetzt. Ich meine, du musst halt mal sehen, sein finaler Score war ein -4 und Corey Pavin auf Platz 2 hat noch eine -1 und danach kamen noch drei mit Par und alle anderen waren über Par über die vier Tage gesehen. Mhm. Und die 74, die Langer und übrigens auch Pavin am zweiten Tag gespielt haben, das ging offensichtlich nicht viel besser. Da waren alle Scores wirklich deutlich in den 70ern. Mhm. Am Samstag war dann mehr möglich und am Sonntag hat er mit der 72 wirklich einfach genau diese, ja, ich meine, drei Schläge Vorsprung, hallo, da brauchst du dann auch nicht mehr. Er hat das wirklich halten können, und Langer ist halt dieses Muster an Einstellung, dieses Muster an ja, Devotion, würde ich sagen, zum Sport. Also ist eigentlich so unglaublich trainiert und das ist halt, das zahlt sich dann halt aus. Das soll es nicht heißen, dass alle anderen, die auf der Seniors Tour unterwegs sind, da dann irgendwie weniger enthusiastisch sind. Die trainieren natürlich auch, aber es gibt natürlich schon auch eine Menge an Herren, die da dabei sind, die so ein bisschen ausklingen lassen. Mhm. Und Langer hat halt diese Motivation noch, Langer hat noch diesen Biss, dass er halt einfach gewinnen will und seine 100% oder sein A-Game dann erreichen möchte. Und das ist, glaube ich, das, was ihn dann letztendlich immer noch auf Platz 1 dann befördert.
Lassen wir ihn selber sprechend über seinen 10. Major-Titel. Bei den Kollegen vom Golf Channel hat er das getan.
I think I had some great up and downs today. I drove the ball pretty good, so that set me up, but my irons weren't very sharp earlier on. Missed a lot of greens and had to, you know, buckle down and pull some chip shots out and make some saving putts and all that kind of stuff, which I did most of the time. And towards the end, I started hitting some better iron shots, hit more greens in regulation, gave myself a couple opportunities, and finally made a birdie on 18 to finish one over, which was not that bad a score, considering the conditions we were playing in today.
Ja, hat die Kondition, die Bedingungen des Wetters angesprochen. Auch nicht so einfach für die Spieler dort im Royal Perth Call, wo Bernhard Langer übrigens 2014 auch schon einmal gewonnen hatte, die Senior Open. Das war sein zweiter Sieg bei diesem Turnier 2001. Da hat er zum ersten Mal die Senior Open gewonnen. Er ist jetzt insgesamt derjenige, zusammen mit Tom Watson und Gary Player, der dieses Turnier dreimal bisher in seiner Karriere gewinnen konnte. Aber 2014, Desiree, kleiner Wermutstropfen, da hat er mit 13 Schlägen Vorsprung gewonnen. Jetzt nur mit 3. Er wird älter.
Ja, es geht bergab. Es geht bergab, muss man ganz klar so sagen.
Er wird in diesem Jahr 60, oder beziehungsweise im August 60, das müssen wir auch nochmal hervorheben.
Das ist wirklich eine Riesenleistung, die er da abruft. Und also die vergleichbaren Niklaus-Werte, also wo er auch wirklich in der Lage war, viele Majors zu gewinnen, die sind aus den 1990ern. Und in den 2010ern ist es jetzt halt einfach Bernhard Langer, der diese Senior Tour dominiert. Und völlig verdient dominiert, wie ich finde. Und ja, also das ist halt auch nicht sein letztes Major wahrscheinlich gewesen. Da kann man sich tatsächlich mal aus dem Fenster lehnen. Ja. Wenn er die Form halbwegs behalten kann, die er jetzt hat, dann wird es auch noch ein paar weitere geben. Und vor allen Dingen eben auch diese Einstellung, die er hat. Und was mich daran eben besonders freut, ist, dass er ein sehr, sehr prominentes Aushängeschild für den deutschen Golfsport ist, der ja leider auf allen anderen Fronten nicht so top ist, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Wir haben natürlich Martin Keimer in seinen guten Zeiten, der in der Lage ist, Majors zu gewinnen auf der PGA Tour. Das ist ja wunderbar, aber der eben auch im Moment jetzt verletzt ist und davor auch mit seiner Form so ein bisschen kämpfte. Wir haben auf der European Tour natürlich eine hohe Dichte von deutschen Spielern und es ist auch immer wieder eine Freude, denen zuzugucken, aber es ist halt, die absoluten Siegspieler sind, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht dabei. Hm. Und da ist es dann, es ist zwar ein alter Mann, mit allem Respekt, aber ja. Bernhard Langer macht da den deutschen Golfsport, macht da wirklich gute Werbung für. Jetzt muss nur noch praktisch der Unterbau nachziehen.
Wobei natürlich Knappe und Heisele in dieser Woche in Hamburg, wir haben es eben schon besprochen, hier bei Nur Golf natürlich auch ein starkes Ergebnis gewährt haben, aber das sollte dann natürlich gerne auch noch deutlich konstanter und deutlich regelmäßiger passieren, wie natürlich auch bei Marcel Siem so Schläge wie dieses Hole-in-One in Hamburg auch gerne die Regel sein dürften, aber bei Hole-in-Ones, da wollen wir nicht zu viel verlangen. Gucken wir nochmal auf das Leaderboard der Senior Open bei den Menschen bzw. Golfern über 50. Bernhard Langer minus 4 am Ende. Corey Pavin, der zweite, mit minus 1 den geteilten dritten Platz, holen sich Billy Andrade, Fred Couples und Peter Lonnard bei Even Par. Miguel Angel Martin, der führt drei Spieler an, die auf dem geteilten sechsten Platz liegen. Magnus Atlevi, der Schwede, und Philipp Price sind die weiteren. Die Senior Open waren das also hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und wir gehen wieder eine Spur jünger. Eine Titelverteidigung hat es in Hamburg nicht gegeben, aber die hat es bei der RBC Canadian Open gegeben. Johnny Vegas hat zugeschlagen und da gehen wir gleich drauf hier bei meinsportradio.de und bei nurgolf.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen zur PGA Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Desiree Wolf und Malte Asmus am Mikrofon bei diesem Teil der Sendung und wir schauen auf die RBC Canadian Open, parallel zum Turnier in Hamburg ausgetragen, zum Turnier der European Tour natürlich und auf der RBC Canadian Open. Da waren auch einige Europäer dabei. Ian Poulter zum Beispiel, der eine wirklich großartige Schlussrunde gespielt hat. Da kommen wir gleich zu. Aber gewonnen hat Jonathan Vegas, der Mann aus Kolumbien. Der hat sich durchgesetzt, hat seinen Titel dort verteidigt, hat sich im Stechen gegen Charlie Hoffman behauptet, beide mit minus 21 nach der regulären Runde, die Hoffman als Führender begonnen hat und in die Jonathan Vegas mit 3 Schlägen Rückstand gegangen war und die hat er aufgeholt auf dieser Runde, deshalb musste das Stechen entscheiden am Ende zugunsten des Kolumbianers. Ian Poulter, Dritter geworden nach einer furiosen Aufholjagd, wir sprechen drüber mit Desiree Wolf. Desiree, Jonathan Vegas, der war ja eigentlich gar nicht so unbedingt auf dem Zettel. Der war in den letzten Wochen eher so unter dem Radar geflogen.
Ja, unter dem Radar oder unter der Cutline, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Also er hatte bei den letzten 5 Turnieren den Cut verpasst, was ihn natürlich auch nicht besonders erfreut hat. Mhm. Und dadurch war es tatsächlich jetzt nicht abzusehen, dass ihm die Titelverteidigung hier gelingen würde.
Aber er hat sich reingespielt und zwar mit einem neuen Eisensatz. Wir hören mal in seinen O-Ton rein gegenüber den Kollegen der PGA Tour.
It's incredible. It's a lot of fun. Obviously, winning. I mean, especially repeating in Canada, it doesn't get even better. I've been coming on a really long stretch of 5 missed cuts. Not playing great golf. Did a little bit of change on my Mizuno irons this week, and it was magic, to be honest. So it's fun. It's always fun, always winning, especially in a crowd like this that has always been fun to me. So I just really enjoyed every moment.
Und die neuen Eisen, die Serie, die schienen von Anfang an ganz gut zu laufen. 66, 69, 67 und am Ende diese 65, die ihn da noch nach vorne katapultierte.
Ja, und du hast dann einfach auf der Schlussrunde besonders auch gesehen, dass Jonathan Vegas wirklich da über den Platz ging, als ob er ihm gehören würde, so ungefähr. Also er hat wirklich ganz, ganz tolles Golf gezeigt, auch wirklich sehr riskant gespielt. Und besonders an der 18 war es zum Beispiel so, dass er dann in einem Fairway-Bunker lag und einen sozusagen wirklich schwierigen Schlag aufs Grün hatte, um sich da eine Birdie- oder Eagle-Möglichkeit zu erarbeiten. Und da dachte ich noch, da bin ich jetzt mal gespannt. Und er hat das halt super gelöst und dazu hat er sich auch selbst geäußert.
The ball was hitting great, and I knew if I got it up in the air, there's enough wind to get the ball close to the green. Obviously, I feel like I've been swinging the club great all week. I just stay aggressive. That's my personality. That's the way I play. And I was fortunate enough to come out with a win.
Aggressiv auf dem Platz, das hat sich ausgezahlt, aber außerhalb des Platzes, man hat es vielleicht ebenso in dem Interview so ein bisschen gehört, liebevoller Familienvater. Den Sieg hat er seiner Familie gewidmet und beim Interview, da saß seine Tochter auf dem Arm.
Genau, das sind die Geräusche natürlich, die wir da jetzt in den O-Tönen drin haben. Kommt auch irgendwo noch ein dicker Schmatzer, der gilt seiner Frau, die ihm seine Tochter überreicht hat. Er ist wirklich ein Familienmensch und hat sich sehr darüber gefreut, diese Canadian Open dann auch zum zweiten Mal zu gewinnen, diese Titelverteidigung, weil er eben auch gesagt hat, das ist ein super Publikum da, das hat mir gefallen und ich glaube, dass er diese Wohlfühlkomponenten dann durchaus umsetzen kann, einfach auch in gutes Golfspiel. Es klappt nicht immer, aber jetzt hat es einfach wirklich geklappt und es hat gepasst und ich habe den Eindruck, dass dieser Platz ihm auch wirklich sehr liegt und sonst hätte er da jetzt einfach auch nicht zweimal hintereinander gewinnen können. Und es war ja noch nicht so, dass er da wirklich am Sonntag in Führung gestartet wäre. Du hast schon gesagt, er lag eigentlich hinten. Und all eyes waren eigentlich auf Charlie Hoffman. Und der hat es dann tatsächlich nicht hingekriegt.
Da kommen wir gleich zu. Bleiben wir erstmal noch bei Jonathan Vegas, der aber auch selber von sich gesagt hat, auch in so Situationen, wo es eben nicht läuft. 5 verfasste Cuts, dann eben auch nicht in Führung gehen, trotz guter Runde oder guten Runden vor der Schlussrunde. Er bleibt positiv. Sicherlich auch ein Punkt darauf zurückzuführen, dass er eben diese Familie im Hintergrund hat, dieses Wohlfühlklima, was du eben geschildert hast. Wir hören da auch nochmal in seinen O-Ton rein.
I mean, I'm the type of person that never gets down on myself. So, I mean, I'm always fighting hard, always doing, you know, the right thing. So I'm always, you know, staying positive. So, I mean, as long as I stay on that frame of mind, I feel like things are gonna, you know, go the right way. So I just, you know, I mean, I just try to stay positive and just play hard every single day.
Ja, da hat man die Tochter wieder gehört. Also er bleibt auf jeden Fall positiv. Mit dieser Unterstützung kann man das auch verstehen. Charlie Hoffman. Ja, der hatte dann Probleme so ein bisschen auf der Schlussrunde. Hat ja gar nicht schlecht gespielt, nach 68 gespielt, aber das reichte eben nicht.
Nee, und also es ist ja bei Charlie Hoffman irgendwie öfter in der Schlussrunde zu sehen, das ist nicht so, dass er dann furchtbar einbricht, aber dass er dann irgendwie nicht so richtig durchzieht, würde ich fast sagen. Und das war jetzt halt auch so, der hat ja einen Start hingelegt, der war ja durchaus imposant, also Birdie 1, Birdie 2, dann später mal Birdie 6. Dann kam an der 7 das erste Bogey und dann eben an der 12 nochmal eins und dann hat er es eben nicht geschafft, natürlich diese 65 von Jonathan Vegas zu toppen. Er wirkt dann immer wieder so, also auch das Birdie an der 16 und auch das Birdie an der 18 war ja wirklich, um ins Playoff zu kommen, wobei an der 18 eben, das ist ja so eine Scorekarte, widerspiegelt viele Situationen ja nicht vollständig, an der 18 hatte er halt eigentlich auch eine Eagle-Chance, um das Turnier komplett zu gewinnen und da hat er eben dann nur in Anführungszeichen das Birdie gespielt. Es ist so ein bisschen, bei ihm hat man dann manchmal so den Eindruck, oder habe ich zumindest manchmal den Eindruck, dass er dann nicht ganz, ganz fokussiert ist auf den Ausgang des Turniers, der in seinem Fall ein Sieg hätte sein können, sollen, müssen, dürfen. Und dann so kleine Aussätze auf so einer Finalrunde rächen sich halt sofort, wenn du ein Gegenüber hast, in dem Fall wie Vegas, der eben keine Fehler macht, großartig oder kaum Fehler macht und wirklich da ganz konstant bis zum Schluss spielt. Also es war so ein bisschen, also man hat ja zeitweise, um ihn mal noch ins Spiel zu bringen, hatte man ja fast das Gefühl, dass Ian Poulter eine Chance hat. Poulter hat wirklich eine fantastische Runde gespielt an diesem Tag, die 64, beste Tagesrunde überhaupt. Und hat halt wirklich einen Birdie nach dem anderen rausgefeuert. Also schön verteilt auch 4 auf der Front 9, 4 auf der Back 9, auch an der 18. Und war dann im Clubhaus und bei Vegas hatte man nur einen ganz, ganz kleinen Wackler mal, als er einen Bogey gespielt hat auf der 15. Aber er hat es sofort wieder ausgeglichen mit einem Birdie und war dann eigentlich safe. Hätte selbst auch gerne die 22 natürlich noch gehabt. Auch Vegas hatte die Chance, Eagle zu spielen an der 18. Dazu muss man sagen, die 18 ist wirklich ein Loch, was absolut Eagles theoretisch ermöglicht, sie dann tatsächlich zu spielen. Ist schwierig, das hat Hoffman nicht geschafft, das hat auch Vegas dann nicht geschafft. Und deswegen war es unterm Strich dann auch irgendwie gerecht, dass die beide im Playoff gelandet sind und dann wirklich das extra Loch nochmal spielen mussten, wo dann eben Jonathan Vegas die Nase vorn hatte.
Aber Ian Poulter, nochmal der Blick auf ihn. Also seit er seine Tourkarte wieder sicher hat, spielt der deutlich befreiter. Das merkt man ihm richtig an.
Ja, und er hat einfach auch das Gefühl jetzt wieder, er hat es irgendwie in einem Post-Round-Interview gesagt, so sinngemäß, einfach da mal den Ball hinterher zu schauen und ihn dann ins Loch ploppen zu sehen, ist halt schon was anderes, als wenn das immer nicht klappt. Und insofern denke ich, dass er jetzt einfach, also zusätzlich zu seinen verletzungsbedingten Ausfällen kam dann ja dieser Kampf um die Turnierkarte, der tatsächlich dann natürlich auch einschränkend oft wirkt und die Pros dann natürlich schon so ein bisschen unter Druck setzt. Jetzt hat er die Karte und jetzt hat er offensichtlich eben auch den ganzen Verletzungskram irgendwie hinter sich gelassen und insofern ist es jetzt wirklich schön, ihm zuzuschauen, wie er wieder gute Ergebnisse spielt. Und zwischenzeitlich dachte ich ja noch, mal, wenn wirklich alle anderen noch ein bisschen einbrechen, könnte es für Ian Poulter reichen. Es wäre natürlich der Knaller gewesen, wenn er jetzt da einen Turniersieg eingefahren hätte. Aber auch mit diesem geteilten dritten Platz kann er jetzt einfach zufrieden sein und kann darauf aufbauen. Es ist halt für ihn, denke ich, ist das absolut große Ziel der Ryder Cup nächstes Jahr wieder. Also, dass er da in Form ist und sich fürs Team qualifizieren kann. Weil so wie es letztes Jahr war, dass er dann auf dem Karten eben herfährt und die Leute anfeuert, das ist zwar nett, aber ich glaube, das ist nicht sein Anspruch. Und fürs Team an sich ist natürlich Poulter als totale Kampfgiraffe natürlich auch ein Gewinn, wenn er eben in der golferischen Form ist, die das auch natürlich zulässt. Und da wäre er jetzt, und jetzt hoffen wir mal, dass er das jetzt weiterführt und in dieser Form jetzt dann wirklich auch ins nächste Jahr gehen kann. Und dann haben wir vielleicht ein ziemlich gutes Team beieinander beim Ryder Cup letztendlich.
Die Matchplay-Ikone wollen wir natürlich auf dem Platz sehen und dann möglichst in gewinnender Aktion 2018, also in Frankreich, dann der Ryder Cup. Mein Sportradio.de wird euch sicherlich auch über den sehr, sehr ausführlich berichten. Aber wir berichten natürlich auch weiter über die PGA-Tour und müssen bei diesem Turnier auch noch über Alex Shaker sprechen, der keine schöne Platzierung einfahren konnte, im Grunde sich am ersten Tag schon rausgeschossen hat mit einer 74, die 69 am zweiten Tag, diese Reti konnte dann den Cut auch nicht mehr retten.
Nee, also den hat er auch wirklich klar verpasst und insofern, bei ihm war es jetzt so, dass er in letzter Zeit eigentlich wirklich sehr gut gespielt hat, sich ja oft ziemlich weit oben platziert hat, das war es jetzt einfach diesmal nicht. Ich muss gestehen, ich habe nichts sehen können und kann deswegen auch nichts zu sagen, woran es jetzt bei ihm lag.
War aber auch nicht im Bild der Junge, deshalb mit so einer Runde, da wird man auch nicht gezeigt bei den US-Kollegen.
Das ist das Problem. Was allerdings wirklich noch drastischer ist vom Ergebnis her, finde ich, Graham McDowell, der einen Cut auch verpasst hat, aber der war noch mal viel schlechter als Alex Shaker. Shaker war ja wenigstens noch auf -1, also noch unter Par. Aber Graham McDowell hat zwei wirklich nicht besondere Runden gespielt mit 74 und 73. Und das ist so ein bisschen, also bei dem ist im Moment das Formtief angekommen, würde ich sagen. Also der ist nur sehr vereinzelt mal wieder vorne zu sehen. Aber so ganz grundsätzlich auf der PGA-Tour irgendwie läuft's nicht so im Moment. Also da würde ich mir wünschen, dass der kann einfach so tolles Golf spielen. Das ist auch so ein toller Typ, den wir eigentlich im europäischen Golf auch brauchen. Und da, das ist so ein bisschen eher, finde ich, derjenige, bei dem es konstanter nicht so gut klappt. Bei Alex Shaker würde ich mir da jetzt mal noch gar keine Sorgen machen.
Graham McDowell, auch einer, den man ja eigentlich so für in Sachen Ryder Cup eigentlich auf der Rechnung hat, wenn man zumindest mal drüber nachdenkt, so über die letzten Jahre. So einer, der ist natürlich auch in Topform jemand, den man da brauchen kann. Ryder Cup für Johnny Vegas, selbstverständlich kein Thema, aber der President's Cup, das ist ein Thema für ihn und über den denkt er auch ganz, ganz ausführlich nach seit einiger Zeit. Wir hören mal rein.
Well, I mean, obviously the President's Cup has been on my mind the whole year, especially after winning here last year, putting myself in a good position to make the team, and it'll be awesome. I mean, Nick Price is such a great guy. I've always, liked him, and I feel like making that team would be something special in my career. So, I think I did a step forward to that. So hopefully, keep playing that well and make the team.
Yeah. Er möchte ins Team kommen, hat natürlich jetzt mit so einem Sieg auf jeden Fall erstmal ein gewichtiges Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, das ist dann doch ein Bewerbungsschreiben an Nick Price, definitiv. Und das wird interessant sein, wen er dann tatsächlich mitnimmt. Wir haben ja oft eine große australische Phalanx im President's Cup Team und da ist ja nun so, dass die auch wiederum so einen Tick schwächeln. Insofern würde ich sagen, dass Jonathan Vegas in der Form, wenn er in der Form bleibt, durchaus Chancen hat. Also das könnte ich mir vorstellen. Das wäre natürlich für ihn als Venezuelaner ein Riesenerfolg, dieses Team zu schaffen und auch für sein Land, was ja momentan so in der Krise steckt und so furchtbare politische Wirrungen hat und den Leuten, denen es da wirklich so schlecht geht. Vielleicht wäre es für die auch ein kleiner Lichtblick, wenn du dann wenigstens irgendwie, sofern du einen hast, einen Fernseher anmachst und siehst, hey, da vertritt uns einer beim President's Cup und wir sind da auf der Weltbühne noch zu sehen. Das wäre schön, muss ich sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn er das schaffen würde und ich sehe die Chancen, da ist durchaus gut im Moment.
Also werden wir natürlich auch im Auge behalten, die Qualifikation für den President's Cup und dann den President's Cup auch selber. Auch der wird ein Thema sein bei uns hier auf meinsportradio.de. Ein Thema haben wir aber noch. Wir schauen nämlich gleich zur Aberdeen Asset Management Ladies Scottish Open und da schauen wir nach North Ayrshire in Schottland und auf den Sieg von Miang Li gleich hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Aberdeen Asset Management Ladies Scottish Open sind jetzt Thema bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de in North Ayrshire in Schottland ausgetragen und am Ende Miang Li an der Spitze des Leaderboards, einen Schlag mit -6, also vor Myung Hur und Carrie Webb, beide bei -5 und aus deutscher Sicht können wir sagen, Caroline Masson, geteilte 9. und auch für Sandra Gahl hat es für den Cut gereicht, geteilte 52. Aber die nackten Zahlen auf dem Leaderboard, die verbergen, dass es da hinter diesem Ergebnis, vor allen Dingen an der Spitze, auch ein paar wirklich interessante Geschichten gibt, die wir natürlich erzählen wollen hier in der nicht in der Sportshow, sondern bei Nurgolf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf, unserer Kollegin. Desiree, Lee gewinnt, aber auch unter anderem deswegen, weil ihre vielleicht ärgste Konkurrentin um den Titel jetzt bei diesem Turnier, Carrie Webb, gar nicht wusste, dass sie ein bestimmtes Ergebnis für sie gereicht hätte, um das Turnier zu gewinnen.
Ja, also das Problem war, Carrie Webb war im Schlussflight und war also wirklich weit vorne gelegen und war eben auch eigentlich auf dem Weg, das Turnier zu gewinnen. Und Miang Li hat eben vor ihr schon gespielt und war vor ihr schon mit der Runde fertig und hatte die -6 ins Clubhaus gebracht. Und bei Carrie Webb ist was passiert, was öfter zu beobachten ist. Ich meine, sie hat sehr, sehr gute Ergebnisse gespielt, unter anderem eine 65 am ersten Turniertag, hat am Sonntag dann unterm Strich nur die 73 wirklich spielen können. Da war schon ein Bogey auf der 4 dabei, drumherum hat sie aber alle Pars gespielt und da war noch keine große Gefahr, da lag sie immer noch irgendwie auf -5 und da war Miang Li auch noch nicht da. Hat dann an der 14 einen Eagle gespielt und war dann auf einmal auf -7 und da dachten alle und mit Sicherheit auch Miang Li, okay, das Ding hat sie jetzt. Und dann hat sie an der 16 einen Bogey gespielt und an der 17 sogar ein Double Bogey. Und die 17 hat sie schon, ja, das ist immer so eine Sichtweise. Also sie selbst beschreibt es, dass sie den perfekten Abschlag gemacht hat an der 17 und sie hat sich schon gebückt, um das Tee rauszuziehen, weil sie eben dachte, der ist mega super perfekt auf dem Fairway. Und der ist aber halt dann in den Bunker gebounced und zwar gleich so blöd in den Bunker, wir sind in Schottland, dass sie sogar seitwärts rückwärts rausspielen musste. Dann hat sie den Folgeschlag in den grünen Bunker noch gesetzt, also war dann mit dem vierten Schlag auf dem Grün, dann nochmal 2 Putts, dann hast du halt die 6 auf einem Par 4 und war dann auf einmal auf -4 und sagt dann in diesem Moment, sie hätte das Leaderboard nicht gesehen, weil sie ja nicht nur das Birdie, was sie jetzt sicher gespielt hat, an der 18 gebraucht hätte, sondern sogar das Eagle gebraucht hätte, um Miang Li noch in den Playoff zu zwingen. Und da muss ich sagen, ich war jetzt nicht dabei und nicht vor Ort, aber es gibt da wohl ein großes Leaderboard, was aber nicht konstant, also eine große Screen, was eben nicht immer das Scoreboard anzeigt. Aber wenn du im Schlussflight bist und wissen möchtest, wie es steht, dann kriegst du das raus, dann ziehst du zur Not das Spiel so lang irgendwie in die Länge und eierst darum, bis du das auf dieser Screen siehst. Also das ist für mich eine Ausrede, dass sie sagt, also nicht eine Ausrede, weil sie hat das für sich sicher so empfunden. Aber ich meine, du musst halt auch sehen, Miang Li und auch Myung Hur, die sich mit ihr den zweiten Platz teilt, haben beide eine 66 am Schlusstag gespielt. Und sie spielt eine 73. Hm. Das sind 7 Schläge Unterschied. Und mit Doppelbogey, Bogey, Bogey, weißt du, dann ist halt auch einfach, dann hat's halt nicht so geklappt. Es war sicher Pech dabei. Also man muss da Verständnis haben, dass Carrie Webb natürlich nicht begeistert ist, wenn ihr Abschlag da in den Bunker geht. Aber wir sind halt nun mal in Schottland und da sind Bunker und da sind halt auch Bunkerlagen, aus denen du dann nicht schön irgendwie das Grün anspielen kannst. Mhm. Und dann das Ganze auf so eine Screen zu schieben, finde ich so ein bisschen, ja, nicht so dolle, muss ich sagen. Also verständlich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich hätte das vielleicht gedacht, aber nicht zwingend dann im Fernsehen nochmal irgendwie breit getreten. Aber hat sie es halt gemacht, sie war frustriert, das kann jeder nachvollziehen. Und das wäre ihr erster Sieg seit 3 Jahren gewesen. Carrie Webb ist ja eine durchaus etablierte Spielerin auf der Tour. Und jetzt hat eben Miang Li gewonnen und mit einer ziemlich krassen Geschichte, die eigentlich eher das Vorfeld des Turniers betrifft.
Ja, die lassen wir uns natürlich auch gleich nochmal von dir erzählen, beziehungsweise erstmal hören wir rein, was sie selber zu dieser Situation gesagt hatte. Sie hatte nämlich ein kleines Problem mit ihren Schlägern, denn ihre Anreise, die musste von Kanada über Island, glaube ich, nach Schottland gehen und da gab es natürlich, wie es so oft ist, wie es viele von euch sicherlich auch kennen, ein Problem mit dem Gepäck. Wir hören mal in ihr.
Actually, my bag wasn't come this week until Wednesday. So first my practice with my golf club on Wednesday. So I rented the club from the pro shop, the practice round on Tuesday. So it was a really good experience for me. And then I think first and second round was I hit really good, but just I missed a lot of putt. So I tried to practice my putt with the wind. So it was make a lot of putt yesterday. So I think a lot of confidence from the yesterday.
Also die Proberunde mit einem geliehenen Satz aus dem Pro Shop gespielt. Natürlich komplett andere Schläger-Desiree, als sie eigentlich gewohnt ist.
Ja, das Problem ist dann natürlich, also auf so einem Niveau sowieso nochmal anders. Also ich meine, der durchschnittliche Amateurspieler, da ist es relativ wurscht, was der in der Hand hat, auch wenn er denkt, dass er unbedingt das beste Set braucht. Aber auf dem Niveau ist es natürlich dann schon ein Riesenunterschied. Und vor allen Dingen, was tatsächlich extrem beeinträchtigend ist, sie hat eben dann mit einem Regular Shaft gespielt, wie es halt bei so Leihsets so der Fall ist im Durchschnitt. Und sie hatte normalerweise eben einen Stiff Shaft am Golfschläger und das ist ein ganz anderes Schlaggefühl. Dafür ist es ja dann, wie sie es beschreibt, wiederum bemerkenswert, dass sie dann Donnerstag, Freitag, sie sagt ja selbst eigentlich, dass sie die Bälle gut getroffen hatten, dass es nur am Putten hing am Donnerstag und Freitag und dass sie das eben am Samstag dann richtig gut draufgekriegt hat und aus diesem Putt-Selbstbewusstsein vom Samstag dann auch noch welches mit rübergenommen hat auf den Sonntag. Und insofern, das ist aber auch zum Beispiel wieder eine Einstellungssache, da kannst du jetzt sagen, ja, ich hatte meine Schläger nicht und so ein Mist und das ist ja klar, dass dann Donnerstag und Freitag nicht läuft und sie sagt, ach, war eine gute Erfahrung für mich, habe ich mal was anderes spielen müssen sozusagen, ich finde, ich habe Donnerstag und Freitag die Bälle eigentlich gut getroffen und es lag eher am Putten. Mhm. Das ist halt, das ist immer so ein bisschen eine Einstellungssache und das ist zumindest die gesündere Einstellung, um dann wirklich fokussiert zu sein auf den Sonntag. Und das ist dann einfach toll. Ich meine, die hat 73, 75 gespielt. Also die war 7 Schläge hinter Carrie Webb am Freitag. Und dann dieses Turnier noch zu gewinnen mit einer eben blitzsauberen Schlussrunde und nicht einer 73 ist halt dann einfach eine Leistung. Und ich finde, das muss man anerkennen. Die hat, muss man mal die Scorekarte angucken, die ersten 9 Löcher hat die Birdie, Birdie, dann ein Paar, ein Bogey und dann wieder Birdie, 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 Paar, Birdie gespielt. Also in Zahlen 6 Birdies, ein Bogey und dann hat sie ein ganzes Stretch lang nur noch Paar gespielt und an der 18 nochmal das nötige Birdie für den Score, den sie jetzt hat. Und das, finde ich, verdient einfach Anerkennung.
Das verdient Anerkennung und da ziehen wir auf jeden Fall auch den Hut vor. Caroline Masson, geteilte 9. nach einer 70er-Runde zum Start eine 75, eine 73 und zum Schluss nochmal eine 69 hingelegt. Auch mal wieder ein Top-10-Ergebnis für sie, das dürfte ihr auch Auftrieb geben.
Ja, hat auch eine schöne Schlussrunde gespielt, wirklich nur ein Bogey und 4 Birdies eben dagegen gesetzt und sich auch schön gesteigert. Also nach einer 75 da am Freitag, dann eine 73, dann eine 69. Das ist wirklich, das ist ein gutes Ergebnis für sie. Und eine Top-10-Platzierung finde ich in dem Feld einfach gut. Und du musst halt wieder mal sehen, dass die Europäerinnen jetzt auch nicht so dicke gesät sind. Also wir haben Carlotta Thiganda, die natürlich von Ryder Cup, sage ich schon, von Solheim Cup ganz wichtig sein wird. Die Spanierin, die ja wirklich mega Erfahrung hat und da auch immer wirklich brilliert, die hat den geteilten 4. Platz mit Christy Kerr zusammen. Und ansonsten haben wir wieder Koreanerinnen und Australierinnen en masse und eben Caroline Masson auf dem geteilten 9. Platz. Und dann, Gott sei Dank, auch Emilika Pedersen auf dem geteilten 13. Georgia Hall, auch eine Engländerin, auf dem geteilten 9. noch mit ihr. Also das sind ein paar, aber die meisten in der Gegend kommen halt aus Südkorea, auch aus Thailand dann ein paar und natürlich auch die Amerikanerinnen. Insofern finde ich das Ergebnis wirklich sehr, sehr wichtig, gerade auch im Hinblick auf den Solheim Cup. Sandra Gahl mit dem geteilten 52. hat einfach durchgängig zu hohe Scores gespielt. Also da ist kein Ausreißer mit dabei. Das war konstant Mitte 70. Das hat dann halt nicht so geklappt.
Und die anderen Deutschen haben leider den Cut dann verpasst. Olivia Cohn war dabei, die den Cut verpasst hat. Anka Lindner hat den Cut verpasst. Auch Leticia Rath-Anderisa hat den Cut leider verpasst, genauso wie
Easy Gabsa
ebenfalls. Genau, also alle leider nicht ins Wochenende gekommen, aber in prominenter Gesellschaft, denn auch Lydia Ko hat den Cut nicht geschafft und die liegt bei +9 nach 2 Runden oder lag nach +9 bei 2 Runden.
Ja, das ist schon krass. Also ja, wie wir es ja so ein bisschen vermutet hatten, geht's da ziemlich hoch und runter bei ihr und im Moment eher mehr runter, diese ganzen Unruhen mit Schwungumstellung und Equipment und vor allen Dingen wechselnden Caddies scheinen da nicht so wahnsinnig gut zu tun. Also Cut verpassen ist das eine, aber wie gesagt, sie hat ihn mit +9 verpasst. Mhm. Also das ist gut, das war bei +6 sind die Bestplatzierten, die einen Cut verpasst haben. Aber das ist dann schon für sie ein, finde ich, vernichtendes Ergebnis. Und es ist ja nicht so, dass sie jetzt lauter tolle Ergebnisse hatte und einmal einen Aussetzer hat, was immer passieren kann. Das ist völlig normal. Sondern es ist jetzt einfach schon wiederholt nicht besonders gut gelaufen bei ihr. Da bin ich gespannt, wie sie das jetzt so im weiteren Verlauf der Saison auf die Reihe kriegt. Mhm. Weil die Konkurrenz schläft natürlich nicht und ich meine, wir haben auch Pornanong Fatlum.
Haben wir auch.
Die haben wir auch, ja, aber die meinte ich jetzt gar nicht. Ich komme immer durcheinander mit den Thailändern.
Ist auf jeden Fall geteilt 20. Das wollte ich noch schnell sagen.
Wir haben Moria Yutanugan und Aria Yutanugan, die beiden Schwestern, auf einem geteilten 44. Platz zusammen mit Inbee Park. Das ist jetzt also auch nicht irgendwie eine Riesenleistung, also auch für mich finde ich überraschend weit unten. Vielleicht auch den Bedingungen geschuldet, dem Platz geschuldet, dass wir halt in Schottland nun mal wirklich andere Plätze haben als auf den anderen LPGA-Plätzen in den USA und auch natürlich auf der Asian Tour. Aber also es gibt viele Ergebnisse von ganz prominenten Spielerinnen, die nicht so dolle sind, aber den Cut schon nach 2 Löchern mit +9 zu verpassen, das ist schon, finde ich, nicht gut von Lydia Ko. Insofern werden wir mal drauf schauen, wie das jetzt in nächster Zeit weitergeht.
Das machen wir definitiv in den nächsten Wochen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Uns gibt's immer montags im regulären Live-Programm von meinsportradio.de, aber auch ab Montag, so immer so gegen Mittag, gibt's dann den Podcast schon zum Download bei uns hier auf der Webseite und auch bei iTunes in unserem Channel. Dort abonniert unsere Feeds, abonniert iTunes, abonniert meinsportradio.de, alles, was ihr dort kriegen könnt. Wir freuen uns über jeden Hörer, freuen uns aber auch, wenn ihr uns Feedback gebt unter meinsportradio.de/Facebook oder bei Twitter @meinsportradio. Da könnt ihr uns jederzeit anschreiben, uns sagen, was ihr von unserem Programm haltet. Und noch einfacher geht's, wenn ihr einfach auf unsere Webseite geht, auf meinsportradio.de, direkt unter dem jeweiligen Beitrag. Da könnt ihr dann eure Meinung direkt kundtun und bekommt auch Antwort von uns. Garantiert, da stehen wir für. Wir freuen uns über Feedback von euch und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Desiree Wolf und Malte Asmus sagen danke.
Nur Golf auf meinsportradio.de.